Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hallo und herzlich willkommen zur sage und schreibe 29. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Starke Frauen.
Herzlich willkommen. Dank.
Wir hatten ein sehr lustiges Vorgespräch, deswegen eiern wir so ein bisschen in diese 29. Folge hinein. Aber genau. Kim, möchtest du den obligatorischen Hinweis geben?
Ich möchte sehr gerne den obligatorischen Hinweis geben. Und zwar gerade besonders bei dieser Frau, weil sie wurde mir von 2 Juristen empfohlen. Sie ist selber Juristin. Und deswegen, also ich habe versucht gut zu recherchieren. Ich habe mir auch ihre Autobiografie durchgelesen. Aber ich bin so aufgeregt wie vor einer Premiere letztlich.
Ich bin ja bei dir, Baby.
So.
Kann nichts passieren.
So emotional aufgefüllt, dass ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergebe. Und aber es kann halt sein, dass es hier oder da eine kleine Schieflage gibt. Auf jeden Fall, die Frau heißt Lore Maria Peschel-Gutzeit. Sollte sie das irgendwann mal hier hören, ich liebe sie.
Du bist also aufgeregt, nicht nur, weil du befürchtest, vielleicht die ein oder andere Faktenlage nicht korrekt wiederzugeben,
richtig,
sondern auch, weil die Frau dich offensichtlich so begeistert hat.
Ja.
Schieß mal los.
Ja, mir wird schon... Ich kriege Hitzewallung, weil ich die so beeindruckend finde. Und wirklich, also das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, bei der Louise L. Hay, wo ich dachte, Mensch, die finde ich auch so extrem toll. Aber hier, das ist, als wenn ich ein bisschen wie so ein Teenager frisch verknallt bin.
Oha!
Ja!
Mein Gott, jetzt hast du aber einen roten Teppich gelegt, einen verbalen.
Wahnsinn, ne?
Jetzt dann.
So, jetzt muss ich aber erstmal sagen, dass Katharina, ich will jetzt ihren Nachnamen nicht nennen, weil ich habe ihr Go nicht bekommen,
unsere auch Kollegin Juristin, aus der
eine
Rechtsabteilung.
Richtig. Mhm. Und der Barisch Önisch, von dem habe ich mir vorher nochmal den Nachnamen schicken lassen, weil ich immer dachte Barisch Önisch, aber nee, es ist Önisch. Die haben nämlich beide unabhängig voneinander diese Dame vorgeschlagen. Und Barisch Önisch ist jemand, der auch Jurist ist und für die SPD witzigerweise jetzt im Februar kandidiert in Hamburg. Aber wir folgen uns immer seit Jahren eifrig auf Facebook und Instagram. Ich glaube, das ist so eine Hamburger Gemeinschaft, weil ich mehreren Hamburgern, die so ein öffentliches Profil haben, folge. Und witzigerweise sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen und er meinte auch so, Mensch, ihr macht da ja so einen Podcast, starke Frauen, finde ich ja cool. Und sag mal, habt ihr denn überhaupt schon über die Lore Maria Peschel-Gutzeit geschrieben? Und dann kriegten wir, ich glaube, 2 Wochen später, ja, die Mail von Katharina, die meinte, sag mal, hier und Thema Gleichberechtigung und der Hammer, was die alles geschafft hat und Lex Peschel. Und da dachte ich, Mensch, das ist aber wirklich ein Wink mit dem Zaunfall.
Lex Peschel, also die hat einen eigenen Gesetzesentwurf
genau,
nach sich
den
benannt
man,
bekommen.
Liebevoll, sag ich jetzt mal, mal Lex Peschel nennt. So,
ja.
Wer ist denn jetzt eigentlich die Gute?
Das wollte ich gerade fragen. Was hat es mit der Dame auf sich? Wann geboren? Wo habe ich die einzuordnen?
Jawohl.
Wo haben wir die einzuordnen?
Ja, also, sie wurde am 26. Oktober 1932, was ist denn das jetzt für ein Sternzeichen?
Oktober, Ende Oktober, Skorpion.
Oha. Skorpion.
Nachtragen, ne?
No. Also auf jeden Fall, in meiner Lieblingsstadt Hamburg ist sie geboren, ist eine deutsche Juristin und Politikerin der SPD und lebt noch. Ne, habe ich
ja
auch schon eingesetzt.
Ja, okay, 34 geboren, sagtest du, ne?
Nee, 32.
32.
Ich glaube,
das sind 87.
Ja, machst du mal nicht deutlich älter, ne? Und die arbeitet immer noch, was ich ziemlich geil finde, weil sie auch sagt, ich hatte gerade erst noch so eine ein Interview mit ihr angeschaut und sie sagt, Mensch, ich habe so viel gelernt und so viel Wissen angeeignet. Ich kann doch jetzt nicht einfach anfangen, mit der Heckenschere meinen Garten zu bearbeiten als Rentnerin, wenn ich mein ganzes Wissen doch noch weitergeben kann, ja? Mhm. und die arbeitet hier in Berlin. Also in ihrer Autobiografie heißt es letztlich, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, erfolgreiche Karriere als Juristin und in der Politik. Für Lore Maria Peschel-Gutzeit kein Widerspruch und sie hat auch noch Spaß dabei. Ihr Lebensthema ist die Gerechtigkeit, ihr Ziel die Gleichberechtigung, ihre Leidenschaft sind schnelle Autos. Sie hat aber kein großes Konto in Flensburg, hat sie gesagt.
Hat sie nicht?
Hat sie nicht. Mhm. Nie hatten Frauen so viele Rechte wie heute und doch ist der Weg zur Gleichberechtigung noch immer lang. Die Emanzipation ist auf dem besten Wege, eine Rolle rückwärts zu machen. Lore Maria Peschel-Gutzeit beunruhigt das. Ne? Das Erreichen der Gleichberechtigung sei vor allem eine Erziehungsfrage. Frauen müssten lernen, Konflikte auszutragen und Macht anzustreben. Mhm. Wie das geht, hat die Juristin in ihrer langen Berufskarriere oft genug unter Beweis gestellt. Immer wieder war sie Pionierin, übernahm Aufgaben als erste Frau. Nun gibt sie Einblick in ihren reichen Erfahrungsschatz und so weiter. Also ich mache hier gerade voll die Werbung für ihr Buch. Ja. Aber es hat so Spaß gemacht, weil die auch so humorvoll schreibt. Das hat mich ein bisschen an Vera Birkenbiel erinnert, weil sie genau das beherrscht. Und sie hat halt gesagt, naja, es ist ja toll, weil eigentlich haben wir ja die Gleichberechtigung, also jeder soll gleich behandelt werden, verankert, aber es wird ja überhaupt nicht gelebt. Und sie ist auch totaler Verfechter der Quote. Und sie sagt, warum ist es so wichtig? Ja, weil sie hat so dieses Beispiel genannt mit der Kalesche. Der eine benutzt die Kalesche und kommt halt ganz gemütlich ausgeruht an seinem Ziel an. Und der andere muss halt durch so eine huckelsandige Piste und kommt total erschöpft an. Sie sagt halt, der Mann ist es halt, der die Kalesche benutzt und die Frau ist es, die halt diese sandige Piste nehmen muss und ist halt total erschöpft und die überlegt sich dann dreimal, kann ich es mir zutrauen, Kind, Karriere.
Ich habe den Vorteil, dass ich dich sehen kann, während du erzählst und ich konnte anhand deiner Bewegungen, konnte ich erkennen, was eine Kalesche ist. Was so mit den Händen gerudert, dass ich dachte, das sind die großen Räder an der Seite.
Genau, eine Kutsche. Oh Gott.
Ey. Also die Kalesche. Ja,
so, aber man merkt,
mir brennt eine Frage auf der Zunge. Na, aber ja. Ja, ich wollte mich gerade die Frage stellen, wie du zur Frauenquote stehst, ne? Weil es gibt ja eine Gesetzgebung und es gibt das Gelebte.
Das möchte ich super gerne beantworten.
Aber wollen wir erst in die Kindheit wandern?
Nee, ich beantworte, glaube ich, dir erstmal die Frage mit der Quote. Ich bin ein absoluter Fan von der Quote, liegt aber daran, kein Aber, sondern ich bin ein Fan. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich war ja 2012, 2013 habe ich Executive Search, also war ich Headhunter von Geschäftsführern und Vorständen. Und ich hatte für einen Kunden, das war ein Fleisch- und Wurstwarenhersteller, sollte ich einen Geschäftsführer suchen, der auch die Möglichkeit hat, in den Vorstand zu kommen. Und ich habe denen so eine hardcore geile Frau vorgestellt. Und dann kriegte ich nur zu hören, was haben Sie nicht verstanden, Frau Seidler? Und ich, was meinen Sie denn? Was haben Sie daran nicht verstanden, dass der Geschäftsführer in den Vorstand soll? Und ich so, ich verstehe die Frage nicht. Können Sie die irgendwie anders formulieren? Ich will einen Mann, der soll in den Vorstand. Da brauche ich keine Frau. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von Frauenquoten. Mhm. Weil es gibt...
Weil es ein Mindset ändert, ne?
Genau,
du brauchst halt erstmal so eine Initialzündung und trotzdem, manche Sachen sind ja per Gesetz trotzdem gleich und du hast den Mindset immer noch nicht.
Ja. Da und das war 2013.
Kriege ich richtig hier meine Vene an der Seite, die arbeitet sich nach vorne.
Aber ich habe, wie ich dir auch mal so im Privatgespräch erzählt hatte, es hieß auch immer, keine Frauen mit Kindern unter 5 Jahren. Aber Männer ja. Mhm. Und da habe ich auch mal gesagt, wieso? Ja, der Mann ist halt klassisch immer noch der Ernährer in der deutschen Gesellschaft und die Frau, ja, die fällt halt ständig aus, weil das Kind wird ja krank sein. Und das ist genau das, womit auch unsere wundertolle Lore viel zu kämpfen hatte. Also sie wurde als Tochter eines aus dem thüringischen stammenden promovierten Volkswirtes und einer Lehrerin geboren. Und hier stammte auch die Familie der Mutter her, die während des Ersten Weltkrieges so verarmt sind. Das war eine Kaufmannsfamilie, die Brückmanns. Und der leibliche Vater wird halt, also der war halt klassischer Soldat und
was ist denn ein klassischer Soldat?
Naja, er war halt nie zu Hause.
Ach so, okay.
Also an der Front, hat halt, ne? Genau, der war an der Front und dann kam er immer nach Hause und hat halt lustige Geschichten erzählt, so beschreibt sie ihn in ihrer Autobiografie. Also sie hat nicht viel von dem gehabt und sie beschreibt auch die Männer damals so als, das waren halt alles kaputte, hauptsächlich kaputte Charaktere durch Kriegserlebnisse oder auch durch fehlende Körperteile. Und letzten Endes war sie nie verbittert mit den Männern, sondern hatte immer Mitleid. Und das hat es ihr dann auch irgendwie einfach gemacht, sich um ihre Karriere gut kümmern zu können und auch immer um auf die Gleichberechtigung zu pochen und Gehör zu finden bei den Männern.
Weil sie Mitleid hatte, weil sie das den Eindruck vermittelt hat, ich kämpfe nicht gegen euch, sondern ich möchte einfach eine eigene starke Position sozusagen in Kooperation mit den Männern gestalten.
Ja, oder? Genau. Das heißt auch weiter, dass der neue Vater wurde dann, der adoptierte sie, als sie volljährig war. Daher stammt nämlich auch der Name Gutzeit. Und sie hatte noch eine 4 Jahre ältere Halbschwester aus der ersten Ehe der Mutter. Und nach der Bombardierung Hamburgs und auch der Kinderlandverschickung, das ist ja aufgrund dessen, dass ja die Städte sehr stark bombardiert wurden, wurden die Kinder dann aufs Land rausgeschickt. Mhm. Und dann nach dem Krieg durften sie zurückkommen. Und sie kehrte 1946 nämlich nach Hamburg zurück. Mhm. Sie studierte 1951 Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg und in Freiburg und schloss ihre juristische Ausbildung 1959 dann mit dem 2. juristischen Staatsexamen ab und wurde dann Rechtsanwältin und später Richterin am Landgericht Hamburg. Ich möchte unbedingt etwas vorlesen, was ich in ihrem Buch gelesen habe und das erklärt auch, warum ich diese Frau so gerade vergöttere, wenn ich es vorlesen darf. Ihr Buch heißt, ich will jetzt nicht rechtlich belangt werden, deswegen nenne ich mal das Buch und es ist ein Auszug. Also, ihr Buch heißt Selbstverständlich gleichberechtigt, eine autobiografische Zeitgeschichte, erschienen am 1. Oktober 2012. So, auf Seite 8 geht das los. Zwei Freundinnen von mir hatten sich als Anwältinnen auf Medienrecht spezialisiert und wenn sie von ihrer Arbeit erzählten, hörte ich immer gebannt zu. Als Juristin und gerade auch als Richterin im Bereich Medienrecht, so stellte ich mir vor, nahm man an gesellschaftspolitischen Ereignissen teil. Das interessierte mich und deshalb wollte ich mich bewerben. Zunächst informierte ich meinen Direktor, den Vorsitzenden der 23. Kammer. Er war ein sehr netter Kollege und zeigte sich sofort verständnisvoll. Er sagte, natürlich sollen Sie wechseln. Sie sind eine junge Richterin und müssen verschiedene Erfahrungen sammeln. Bitte versuchen Sie es. Ich wünsche Ihnen Erfolg. Danach führte der Weg zum Präsidialrichter, der zwar nicht über Versetzungen entschied, aber Wünsche entgegennahm und eine Vorauswahl traf. Das können Sie vergessen. Der Vorsitzende der Pressekammer nimmt keine Frauen. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass ich eine solche Aussage hörte. Und trotzdem machten mich Worte wie diese immer wieder ratlos. Seit fast 20 Jahren war das Grundgesetz in Kraft, das die Gleichheit und die Gleichberechtigung aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland festschrieb. Für mich persönlich war die Gleichwertigkeit der Geschlechter von klein auf eine Selbstverständlichkeit gewesen. In meiner Kindheit und Jugend, während des Zweiten Weltkrieges und der frühen Nachkriegszeit, hatte ich an einem weitgehend männerlosen Umfeld gelebt, in dem Mädchen und Frauen den Alltag allein meisterten, notgedrungen, aber erfolgreich. Danach war die Gesellschaft zum Patriarchat zurückgekehrt und dieser Zustand hält in weiten Bereichen bis heute an. Bis 1977 waren verheiratete Frauen sogar per Gesetz dazu verpflichtet, den Familienhaushalt zu führen. Das Recht auf Erwerbstätigkeit wurde ihnen gesetzlich nur zugebilligt, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war.
Ja, klar.
Und über jene
das
Vereinbarkeit.
Das vergessen wir immer. Ich meine, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist wirklich krass. Wir reden hier von vor 42 Jahren. Ne? So lang ist die Frau, die Frau, Anführungsstrichen in die Luft, noch nicht emanzipiert.
Du konntest ja auch nur Vollzeit arbeiten. Teilzeit gab es ja damals nicht. Mhm. Das hat ja dann erst die Lex Peschel durchgesetzt.
Ja.
Wenn die Vereinbarkeit
sichergestellt wurde.
Und das beurteilte der Ehemann.
Aha.
Ja, nur einzig allein der Ehemann. Der Ehemann hat auch entschieden, ob die Frau ein Konto eröffnen darf. Und wenn die Frau Geld abheben wollte, musste sie immer den Ehemann um Erlaubnis bitten. So, sie alleine durfte nicht das Geld abheben.
Meine Oma hat auch mal irgendwann gesagt, in diesem Zusammenhang, ich hatte einen guten Mann. Mhm. Also mein Öpi war auch wirklich toll. Aber die hatten auch keine Wahl. Die musste mitarbeiten, sonst hätten sie das Geld halt nicht verdienen können für 4 Menschen und hat dann aufgezählt, was er ihr so alles ermöglicht hat, ne? Und was das eigentlich heute so selbstverständlich ist. So, okay, ja, Wahnsinn, okay. Wow, du durftest dies und du durftest das. Mhm. Aber ja, das hat sie wirklich anerkannt und auch gewertschätzt, dass sie da eine, in Anführungsstrichen, Gleichberechtigung.
Eine lockere Leine hatte.
Ja, genau.
Ja, okay, auf jeden Fall sagt sie auch nochmal, nur mit seiner Zustimmung durfte eine verheiratete Frau erwerbstätig sein. Manche Arbeitgeber verlangten bei der Einstellung einer Frau die schriftliche Einverständniserklärung des Ehemanns.
Das ist so geil, wie bei der Abwesenheit in der Schule haben deine Eltern unterschrieben. So.
Es geht weiter auf Seite 9.
Die mitlesen möchten.
Ich selbst hatte allerdings schon vor meiner Eheschließung zu arbeiten begonnen. Seit 1960 war ich als Richterin tätig. 1962 hatte ich einen Kollegen geheiratet. Im Jahre 68, als es hieß, die von mir gewünschte Versetzung könnte ich aufgrund meines Geschlechts vergessen, war gerade das Gesetz zur Einführung von Teilzeitarbeit und Familienurlaub für Beamtinnen und Richterinnen in Kraft getreten. Zuvor hatten diese Frauen ihren Beruf aufgeben müssen, wenn sie als Mütter nicht Vollzeit arbeiten wollten oder konnten. Das Gesetz wird in Fachkreisen mit einem Augenzwinkern auch als Lex Peschel bezeichnet, denn ich hatte es initiiert und zusammen mit Unterstützern und Unterstützerinnen gegen zum Teil heftigste Widerstände durchgesetzt. Es war ein großer politischer Erfolg. Dass eine Richterin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an einem deutschen Gericht weniger Rechte haben sollte als ihre männlichen Kollegen, fand ich aber nicht nur aufgrund Diskriminierung und der Gesetzeswidrigkeit haarsträubend, sondern vor allem deshalb, weil die Erklärung der Vorsitzenden, nämlich keine Frauen, nur ein Scheinargument war. Offene Ablehnung, formuliert mit Worten wie, das können Sie vergessen, akzeptiere ich, wenn es dafür sachliche Gründe gibt. Hätte die Erklärung beispielsweise gelautet, die Kammer ist voll besetzt, dann hätte ich mich für die Information bedankt und gut. Die Begründung, die der Präsidialrichter mir nannte, war jedoch völlig irrational. Genauso hätte er sagen können, der Vorsitzende der Pressekammer nimmt keine Kaffeetrinker. Oder keine Richter mit ihrer Schuhgröße. Oder keine Opernfreunde. Da ich ein sachlicher und argumentativer...
Ich liebe es, wie du verteilte Rollen
spielst. Da ich ein sachlicher und rationaler Mensch bin, fällt es mir bis heute schwer, derartige Äußerungen ernst zu nehmen oder gar zu akzeptieren. So, auf jeden Fall ist sie halt rein zu Herrn Engelschalls Dienstzimmer und meinte dann, guten Tag, sagte ich höflich. Mein Name ist Peschel und ich bin Richterin hier im Hause. Ich weiß, entgegnete er, was nicht verwunderlich war, da er nur vereinzelte Frauen im Hamburger Landgericht, gab. Sein Ton klang schroff, überhaupt hatte er etwas Raubeiniges an sich. Und genau, dann sagte sie, ich habe gehört, Herr Engelschall, Sie möchten an Ihrer Kammer gern eine Frau haben. Stille. Er sah mich an, als käme ich von einem anderen Stern. Stille. Es dauerte einige Sekunden, bis ihm seine gute Erziehung wieder einfiel. Nehmen Sie Platz, raunzte er. Ich setzte mich seelenruhig. Nehmen Sie einen Sherry? Seine Stimme klang weiterhin frostig, aber mir wurde klar, das Eis war gebrochen. Sehr gern. Nahmen Sie den Sherry dann.
Alkohol hilft immer
du, das
irgendwie, ne?
Das war ja früher
dich
auch gang
auch
und
noch
gäbe.
Weich geklopft, du blöder
nee, er brauchte Zeit.
Ach so.
Deswegen dachte er, was für Scheiße. Ich brauche jetzt irgendwie Argumente, damit ich die Alte hier wieder rausschieben kann. Nehmen Sie erstmal einen Sherry, damit ich Zeit habe, nachzudenken. Man darf auch nicht vergessen, in der Zeit war es ja auch noch total in, überall diese verquarzten Räume, ne? Jeder hat geraucht und auch Sherry gehörte zum guten Ton, Sherry, ein Cognac. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Eierlikör. Hier und da.
Sehr gern nahm ich den Sherry an, es folgte ein ungefähr 10-minütiges Gespräch. Wie kommen Sie darauf? Nie habe ich gesagt, ich wäre eine Frau in der Pressekammer. Oh, dann habe ich das wohl falsch verstanden, antwortete ich lieb und höflich und erklärte ihm, dass mich Pressesachen interessierten und warum. Sie sind ja der Vorsitzende der einzigen Pressekammer hier im Hause, also wenn ich Presserecht machen möchte, kann ich es nur bei Ihnen tun. Deshalb würde ich gern zu Ihnen kommen. In einem weiteren gewinnenden Ton natürlich. Und er ruppig, aber Sie wissen, dass ich keine Frauen nehme. Nein, das weiß ich nicht. Wie sollte ich es wissen? Die Information hatte ich ja nur vom Präsidialrichter. Vielleicht hatte er sich ja auch geirrt. Aber wenn es denn so ist, dass Sie keine Frauen nehmen, darf ich Sie vielleicht bitten, mir Ihre Gründe darzulegen? Naja, Frauen können schwanger werden. Nuschelte er. Das ist mir bewusst, Herr Engelschall, denn ich habe 2 Kinder, erwiderte ich. Aber ich würde Sie gerne bitten, mir Argumente zu nennen. Schwangerschaft und Kinder sind keine Argumente gegen Frauen an der Pressekammer. Er kam dann vom Thema ab. Ja, bestimmt wählen Sie rot, ne? Knurrte er dann offensichtlich, der offensichtlich konservative Richter. Auch dadurch ließ ich mich nicht beirren, für mich sah es ja schon ein bisschen nach einem Rückzugsgefecht aus. So erklärte ich ihm freundlich, dass ich mich nicht auf eine Partei festgelegt hätte, hatte sie auch zu dem Zeitpunkt nicht, was der Wahrheit ja auch entsprach. Ich war noch nicht Mitglied in der SPD und sie hatte auch schon mal FDP gewählt. Aber wenn Sie meinen, dass ich politisch eher links stehe, haben Sie recht. Ja, naja, okay, wir können es ja mal versuchen. Ja, darf also, ich das da so leicht ging das.
Ein Sherry und 10 Minuten später.
Ja. Na, sie sagt, ich glaube, dass sie ihm, oder sie glaubt, dass sie ihm imponiert hat, weil sie sich in die Höhle des Löwens vorgewagt hat. Mhm. Und der nun jetzt nun dreist auch saß, denn es war wohl auch allseits ja bekannt, dass er nicht der Frauenförderer schlechthin ist. Und bums fideralala, ein Jahr später ist sie doch wieder schwanger geworden mit dem dritten Kind. Tja. Und dann meinte er, ja, habe ich es nicht gesagt. Mhm. Ja. Und dann kam die liebe Andrea, so heißt das dritte Kind, doch etwas verfrüht. Und dann rief sie ihn an und meinte, ja, ich habe hier noch ein paar Urteile. Wie wollen wir es machen? Und er hätte da ja auch Karl Arsch sein können und meinte dann aber, naja, komm, dann teilen wir uns die Urteile, sie zwei und ich zwei. Und in ihrem Abschlusszeugnis oder Arbeitszeugnis stand drin, sie war der einzige Mann. Und sie meint, sie weiß, wie das gemeint ist. Ne?
Darf ich dir eine persönliche Frage stellen zwischendrin? An wie vielen Momenten des Tages merkst du, dass du eine Frau bist? Ich bin jetzt die Frau Kim. Weißt du, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auch als ich mich auf, Achtung, Michelle Obama kommt in der nächsten Folge, vorbereitet habe, weil die immer so changiert ist zwischen dieser Mutterrolle und dann der Vorprescherin, die eigentlich erst gar keine Politik machen wollte und dann sich aber doch so politisch eingemischt hat. Die hat dann auch so Situationen beschrieben, wo sie eben sich als Frau gefühlt hat oder gemerkt hat, so, ach ja, stimmt ja, ich bin ja Michelle, die Frau. Und ne, entweder im positiven Sinne, keine Ahnung, man findet jemanden attraktiv, man flirtet und denkt, ah ja, okay, ah ja, ich bin eine Frau. Oder man denkt, was, ich werde nicht gesehen, ich darf nicht in die Pressekammer, was soll das? Die moderne Frau von heute, ist so das Gefühl, dass man denkt, man kommt nicht weiter, weil man eine Frau ist, oder man kommt weiter, weil man eine Frau ist. Hm. Also im Sinne von, ne, sie setzt sich dahin, plinker, plinker. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Subtexten eher, flirten nee, sein
sie,
soll.
Nee, sie ist einfach freundlich, aber bestimmt geblieben. Mhm. Und ich kann jetzt nicht rauslesen.
Sie hat lieb gesagt. Lieb. Das klingt fast ein bisschen unterwürfig.
Naja gut, weil wir stereotypische Attribute verwenden. Ne?
Ja,
wir sagen halt, das ist männlich, das ist weiblich.
Männer können auch lieb sein.
Ja, sei keine Pussy, sei kein Mädchen. So wird den Männern ja gerne gesagt. Aber du hast mir die Frage gestellt und ich habe jetzt versucht, Zeit zu schinden und bin der Meinung, ich hab's im Alltag merke ich es tatsächlich oder habe ich es sehr verstärkt beim Daten gemerkt, dass ich dann irgendwie reduziert wurde.
Da geht man ja hin, da hat man ja quasi so.
Ja, aber ich werde nicht irgendwie erstmal wahrgenommen als, oh, das ist dein Charakter, wie spannend, sondern, ja klar, das trifft auch auf Männern zu, aber ich habe eine Zeit lang gehabt, dass manche Männer dann gesagt haben, ja, du hast ein gebärfreudiges Becken und du verdienst weniger Geld als ich, das heißt, du bleibst zu Hause und du sitzt da und sagst halt,
was für Männer hast du denn gedatet?
Ich sag dir das.
Interessant.
Ja, oder im Arbeitsalltag habe ich das häufiger auch früher gehabt, dass ich dann doch reduziert wurde auf meinen Körper. Und das ist also klar, ich habe jetzt auch so einen sehr bunten Lebenslauf, dass ich jetzt erstmal als Schauspielerin gearbeitet habe und dann ja den Switch gemacht habe. Aber da gab es halt auch sehr konservative Männer, die mir bewusst einfach auf die Brüste gestarrt haben, wenn sie sich mit mir unterhalten haben. Habe ich nicht gewagt, dass ich denen in den Schritt geguckt habe oder auf die Nippel gestarrt habe, wenn die vergessen haben, Unterhemd anzuziehen, weißt du? Das habe ich nicht gemacht.
Aber trotzdem finde ich es interessant, an welchen Stellen oder wann man sich vor Augen führt, dass man jetzt eine Frau ist und dass man zurückgestellt wird.
Ich fand das ja ganz interessant. Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser Microsoft-CEO heißt, der meinte, Frauen, bitte fangt nicht an zu handeln, weil dann seid ihr einfach zickig. Ne, im Bewerbungsgespräch, wenn es um Gehalt geht. Männer wiederum, da fand er das total fein, wenn die ihr Gehalt verhandelt haben. Aber bei Frauen, da hat er auch einen richtigen Shitstorm im Internet bekommen.
Das war Microsoft?
Nadella. Microsoft-Chef Nadella rät Frauen generell von Gehaltsverhandlungen ab. Das war der.
Wann war das?
Jo, 2014.
Okay. Wow. Okay, wir haben viel zu tun. Frau Peschel hat recht, ne? Wir bewegen uns wieder zurück. Ich weiß nicht, natürlich hat die MeToo-Debatte auch noch mal einiges geleistet im Aufmerksammachen von Achtung, da draußen sind Sachen im Gange, die noch nicht ans Tageslicht gekommen sind. Ist jetzt auch, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob die Debatte an sich dann einen guten Verlauf nahm oder nicht, aber trotzdem, das ist natürlich schon und das, was du beschreibst, auch aus deinem Arbeitsalltag von früher.
Ja.
Ich habe mal drüber nachgedacht, als ich jetzt neulich, weiß ich nicht, mit einem Kollegen drüber gesprochen habe, ob mir das schon mal passiert ist, dass ich angegangen wurde von jemandem, also sexuell belästigt oder in irgendeiner Art und Weise im beruflichen Kontext. Das ist immer so im Rahmen von, man ist dann auf der Messe und dann kommt von hinten eine Hand und dann denke ich mir so, okay, wandert die jetzt weiter runter auf die Hüfte oder bleibt die da oben irgendwie auf dem Rücken? Und sie blieb eigentlich immer da oben auf dem Rücken. Irgendwie hatte ich so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mir ja auf jeden Fall nicht passiert, dass ich das Gefühl hatte, da kommt mir jemand so nah und mir ist es so unangenehm, dass ich mich nicht wehren kann. Ich hatte das aber mal in der Ausbildung, dass ich im Büro saß, ich war Auszubildende, ich war schon volljährig, egal, und dann kam ein Kollege, den ich sehr, sehr gerne mochte, und der hatte sich so ein Schnurrbart aufgesetzt, gebastelt, und dann hatte den dann da so hingeklebt, und dann, wir haben dann manchmal so ein bisschen rumgeblödelt, und dann kam er so und hat gesagt, so, guck mal, was ich gemacht habe, und ich gucke dann so nach oben und lache mich so kaputt und dann schaue ich ihn so an und dann beugt er sich runter und küsst mich auf den Mund. Mhm. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, hä? Ich war völlig, völlig perplex und starre ihn so an und er starrt mich an und läuft raus. Und dann war irgendwie so peinliche Tage danach, ich glaube, er hat sich nicht entschuldigt. Und dann, dieser Moment fiel mir ein, dass ich das Gefühl hatte, das hast du jetzt ausgenutzt? Oder was war das jetzt? Wie hat sich das angefühlt? Ich fand das irgendwie sehr merkwürdig, dass er das gemacht hat. Er hat auch nie wieder irgendwas gemacht, was in dieser Hinsicht unangenehm gewesen wäre. Oder wo ich so gedacht habe, das ist jetzt irgendwie awkward. Aber das war jetzt die einzige Situation, die mir einfiel, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in Anführungsstrichen sexuell belästigt worden am Arbeitsplatz, weil das ist ein Eindringen in die in den Tanzbereich, sag ich mal so, wo man dann so denkt, so, also, ne, jetzt machen wir hier ein bisschen Abstand. Ja, aber das ist das Schlimmste, was ich zu berichten habe.
Ja, ich hatte nur mal einen Chef, der hat dann immer, wenn er einen Tee hatte und mich anrief, der war immer sehr viel krank eigentlich.
Das ist eine sehr persönliche Variante.
Nee, der fragte mich dann immer nach meiner BH-Größe. Und da habe ich ihm auch gesagt, sie wissen schon, dass es sexuelle Belästigung ist. Ne? Betriebsrat gab es aber nicht. Und ich habe dann nur, als ich weggegangen bin, empfohlen, dass man einen Mann einstellen soll.
Das ist ein Armutszeugnis, wenn du das sagst. Das ist natürlich dann irgendwie doof. Aber okay, naja. Zurück zu Frau Peschel, weil wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr schauen.
Also, wir sind jetzt zurück bei der Lore wieder.
Ich bin noch beim Sherry.
Du bist noch beim Sherry.
Ja, beim Sherry. Also sie sitzt da noch und er, Quatsch, drittes Kind, wir teilen auf, super Buddy, die waren dann Freunde.
Genau.
Und da hat er gesagt, du bist zwar eine Frau, aber du bist cool.
Kollegin, die Frau H., sich dann von ihr verabschiedete, weil sie ein Kind bekam, und zwar behindert und brauchte ihre ganze Fürsorge. Und
die Kollegin bekam.
Die Kollegin, Kind. Frau H., so viel Aufwand für Kinder, aber war damals nicht vorgesehen für Richterinnen. Und deswegen sagte sie, ja, Frau Peschel, ich verabschiede mich jetzt. Und ja, sie musste halt gehen und durfte auch nicht wiederkommen. Teilzeit gab es damals nicht. Ne? Beamtinnen, Richterinnen konnten damals, wenn sie Kinder bekamen, keine Beurlaubung beantragen. Auch Teilzeit kam nicht in Frage. Es hieß dann einfach, es entspräche nicht den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Und eine Richterin, die sich um ihre Kinder kümmern wollte, musste gehen, und zwar für immer.
Und das ist echt krass, ne? Also es ist noch gar nicht so lange her. Man vergisst das immer.
Ja. Und dann
und
sagt
Frau
sie,
auch.
Ja, und sie sagt dann halt, ja, Frau H. stand dann also beruflich vor dem Aus.
Ja.
Und sie meinte auch, was sie nicht verstehen kann, ist, da bildet man jemanden so krass aus. Die ist Richterin. Und dann heißt es so, ach ja, dumm gelaufen, ne? Kind gekriegt. Tschüss. So, und ja, sie hat dann die Lore Maria Peschel Gutzeit, ich finde den Namen auch sehr klangvoll, hat dann den Kampf aufgenommen. Sie war Anfang 30 und zu dem Zeitpunkt Richterin am Landgericht in Hamburg und dachte sich, gut, das wird sich ändern. Sie hat dann Verbündete gesucht, hielt Vorträge und setzte sich mit Kolleginnen dann hin und die erarbeiteten einen Gesetzestext und fand dann Verbündete unter den Frauen im Deutschen Bundestag. Das waren damals sehr, sehr wenig Frauen. Also aus allen Fraktionen waren die dabei. Damals war es noch sehr übersichtlich, nämlich CDU/CSU, SPD und FDP. Und hat sie dann einen Entwurf aus der Mitte des Hauses eingebracht und der wurde dann 1968 beschlossen.
68, ja. 68. Wahnsinn, passendes Jahr. Mir kam gerade ein Gedanke.
Ja.
Die Frau, wenn sie dann noch im gebärfähigen Alter ist, wird dann bei der Arbeitskraftsuche immer die Frau / die Mutter, wohingegen der Mann nie / der Vater ist. Ne? Das ist ja auch nach wie vor heute so.
Was meinst du?
Also, ne, wie dieser Typ sagte, wenn man eine Frau einstellt, dann stellt man ja auch eine potenzielle Mutter ein.
Ja.
Und diese Anhaftung immer noch so als Stigma, das sollte ja auch dieses Gesetz dann aufheben. Das ist, ne, dass man erstmal sagt, okay, ist erstmal eine ausgebildete Person. Und jetzt kommt ja die Quotendiskussion, aber dass der Mann nie als Vater auch am Arbeitsplatz gesehen wird, sondern ja, ich sage etwas selten. Sehr,
also
sehr
ist es, also er wird als Vater gesehen, ne? Aber es spielt nicht so
als
die
Hobby.
Rolle.
Ja, Vater sein ist Hobby.
Es ist so.
Und nicht
eine meiner liebsten Freundinnen hat es doch tatsächlich gewagt, als ihre Tochter 5 Jahre alt war. Und da, selbst da bin ich in so ein stereotypisches Denken von Mittelalter reingerutscht oder vor 68, weil sie hat in Hamburg keinen Job gekriegt und hat sich dann einfach in ganz Deutschland beworben, hat dann in Düsseldorf einen Job gekriegt und meinte, okay, ich bin jetzt unter der Woche in Düsseldorf. Und dann meine ich so, und was ist mit deiner Tochter? Und sie meinte, die bleibt bei ihrem Vater, Kim. Warum stellst du so eine Frage nie einem Vater? Und da habe ich mich selber vor mir selber so erschrocken von meinem stereotypischen Denken und meinte, du hast vollkommen recht. Und sie meinte, dass die meisten Frauen ihr gegenüber ekelhaft waren, selten Männer. Also manche Männer in Führungspositionen haben sie dann mal später gefragt, ob die Tochter eigentlich einen Schaden davon gekriegt hat, dass sie unter der Woche nicht da war, sondern nur am Wochenende. Und dann meinte sie, das wird nie ein Vater gefragt.
Nein.
Nie.
Ich habe auch einen Schaden, weil ich meinen Vater dann ab 3 Jahren nicht gesehen habe, aber einen anderen Schaden. Aber das finde ich echt bemerkenswert.
Es ist krass, ne?
Ja, total.
Weil man assoziiert halt Mutter, ja, und ich kenne auch echt einige Männer, die ich gedatet habe, die dann meinten, ja, wieso, also du hast dann doch, also das, ich hatte einen Typen gedatet, das ist eigentlich ein sehr tolles Beispiel, der mit der Zeit dann irgendwann meinte, ja, ich möchte gerne Kinder und, aber es ist natürlich auch, und dann meine ich, okay, und wie stellst du dir so die Erziehung vor, weil, ne, Kinder kriegen ist ja relativ einfach, aber das
wow, so tief seid ihr dann schon eingestiegen?
Ja, der war relativ tough und wusste halt genau, was er will und so weiter. Und ich dachte so, na gut, ich höre mir das jetzt mal an. War ein interessanter Mann, so insgesamt, von der beruflichen Karriere gesehen. Und dann meinte er, ja, aber dir muss auch klar sein, dass du die Erziehung übernimmst, weil ich muss performen auf der Arbeit. Ich kann mir Schlaflosigkeit nicht leisten.
Ich kicher, weil ich mir nicht anders zu helfen weiß, als einfach, ja.
Ja.
Ja, das ist doch absurd. Das ist doch wirklich absurd. Wann war das? Im 21. Jahrhundert.
Mhm.
Aber okay.
Ja. Ganz schön viele Innereien hier in diesem Podcast.
Allerdings.
Naja, gut.
Lore.
Genau, so. Und in den 50er Jahren arbeitete sie als einer der ersten von Frauen geführten Kanzleien Deutschlands. Und später wurde sie natürlich ja Richterin in Hamburg, wie ich schon bereits erwähnt hatte. Und wurde sogar Justizsenatorin in Hamburg, später dann auch in Berlin. Und hat sich immer in Verbänden verdingt. Also es war ihr immer ein Anliegen zu netzwerken und
Verdingen hört sich so ein bisschen.
Ich weiß auch nicht, woher ich den Begriff gerade hatte. Witzigerweise, bevor ich es ausgesprochen hatte, dachte ich nur so, kriegst du kein besseres Wort hin oder was?
Entschuldigung, da kam schon wieder das Lehrerkind hoch. Und es kommt immer irgendwann hoch.
Also na gut, auf jeden Fall war sie eine Feministin der ersten Generation. Besser sein als die Männer durch Einsatz nach oben, das war ihr Weg. Und als ihre Töchter noch klein waren, brachte sie ihnen ein Spiel bei. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Hatte sie nur Töchter?
Nee, auch einen Sohn.
Mhm.
Geh am Bürgersteig direkt auf einen Mann zu, lächle oder lächle nicht. Schau gerade oder zur Seite, aber weiche niemals aus. Halte aus, bis der andere Platz macht, der Mann.
Okay,
krass.
Chuzpe.
Ja. Deswegen finde ich es als Spiel vollkommen okay, dass man halt lernt so, nee, guck mal, wenn du lächelst oder ne, wenn du ernst guckst oder so, dann lernst, kriegst du schon mit, die Menschen weichen dir aus oder der Mann weicht dir aus. Das heißt, sie trainiert das Unterbewusstsein, sodass das Kind halt später es vielleicht mal abrufen kann in komischen Situationen.
Bis auf diese Nummer mit dem Kollegen, der da in den Raum kam, hatte ich auch noch mal einmal das Gefühl, weil ich nur mit Männern zusammengearbeitet habe, dass ich da irgendwie als Frau nicht weiterkam. Aber ich bin auch einfach als Typ, dann habe ich mich gefragt, ist es denn wirklich auch, habe ich gute Argumente, kann ich wirklich gut argumentieren oder eier ich rum? Mhm. Das war auch einfach als Mensch gesehen, war ich einfach auch nicht gut. Also ich war schon gut, aber ich war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da eine Sicherheit, ich kann da irgendwie vorpreschen. Und da muss ich mir ehrlich antworten, das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass ich ein Mädchen bin, eine Frau. Natürlich, ne, ich bin jetzt da nicht mit dem Boys Club und wir lassen mal golfen gehen und in die Sauna und so. Da kann ich halt dann nicht mit, aber das haben die auch nicht gemacht. Aber ich war halt einfach auch nicht.
Nicht jede Frau, die jetzt gute Argumente hat, kriegt damit dann trotzdem die Türen offen.
Das stimmt wieder im Umkehrschluss, klar. Ich kann jetzt nur von mir reden, ne? Ich war dann in dem Punkt, wo ich mir dann ehrlich die Frage stellen musste, wollte ich das wirklich, hatte ich dann wirklich auch gute Argumente? Konnte ich das dann auch so vertreten, ja oder nein? Und vermutlich aber dann nein.
Katrin, ich kenne so viele Männer, die wirklich fachlich eine Niete sind und dann plötzlich Teamleiter werden. Und jeder fragt sich, warum? Ja, und die fragen sich nicht, sag mal, habe ich gute Argumente gehabt? Oder liegt es einfach am Schniedel?
Zurück zu Lore.
Und ihre Kinder mussten noch was ganz anderes lernen, nämlich, dass wenn eine Frau nicht nur für sich, sondern auch für andere Frauen den Weg frei kämpfen will, dass sie dann halt natürlich wenig Zeit für die Familie hat. Sie schreibt auch ein ganz tolles Kapitel über mit dem Titel Rabenmutter in ihrer Autobiografie. Ich habe auch letztens mit einer Freundin stark darüber diskutiert, weil sie sagt, in allen Nachbarländern gibt es kein vergleichbares Wort wie Rabenmutter. Das gibt es vorrangig in Deutschland. Genau, und dann hatte sie eine Situation, da war eine ihrer Töchter 2 Jahre alt und ist mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Das heißt, Blut war überall, sie beschreibt das als klaffendes Fleisch und sofort war ihr halt klar, es muss halt genäht werden, aber sie hatte gar keine Zeit, weil sie hatte einen Termin bei Gericht. Und die Kollegen dort lauerten nur darauf, dass sie Schwäche zeigt. Und sie sagte sich, okay, ich kann auf gar keinen Fall fehlen, das ist komplett ausgeschlossen. Also stillte sie notdürftig das Blut und rief dann einen Arzt an und meinte, wie lange habe ich Zeit, bis eine Wunde versorgt werden muss? Und dann sagte der Arzt, ja, 3 Stunden. Höchstens. Und sie hat dann dem Kindermädchen das Kind in die Hand gedrückt, ist dann zur Arbeit gerast und ist dann wieder zurückgerast und brachte dann das Kind zum Arzt. Und sie sagt, die Männer haben damals so reagiert, so, ja, ist das gut, dass sie hier arbeiten? Ja, hat ihre Tochter ihnen das schon verziehen, so? Und Pesche Gutzeit sagt dann, naja, sie hat mir vieles übel genommen, aber das witzigerweise, daran kann sie sich halt nicht erinnern. Und aber sie musste sich viel damit auseinandersetzen, wie, nie bist du zu Hause, du kümmerst dich nicht um uns. Und das waren halt schlimme Momente für sie. Und ihr Gewissen plagte sich, ich kenne das auch von meiner Freundin, die dann ja nach Düsseldorf tatsächlich gegangen ist. Und sagt halt, boah, also so ein schlechtes Gewissen. Und sie hat dann aber ihren Kindern immer verargumentiert, weißt du, dass es hier die Arbeit ist, die Lebensgrundlage. Es ist halt unsere Absicherung, ne? Es gibt leider keine andere Alternative.
Und das ist ja das Problem. Also sie ist ja nicht nur Mutter und arbeitstätig, sie ist auch noch alleinerziehende Mutter. Ja. Das heißt, sie muss ja auch noch das abfedern, was als Vater da nicht da ist.
Ja.
Ja, krass.
Und sie sagt,
also der zweite Ehemann, der war ja auch noch im Spiel dann. Hat er die 3 Kinder mitgenommen, adoptiert dann? Hat er sich da auch gekümmert oder?
Nee, also der erste Kollege, mit dem sie dann ja auch die Kinder gekriegt hatte, die haben sich tatsächlich richtig gleichberechtigt abgewechselt. Mhm. Also die haben teilweise bei der Tankstelle sich das Kind gegenseitig in die Hand gedrückt. Und sie sagt halt, ja, das war halt wirklich Gleichberechtigung, wie sie im Buche steht. Mhm. Und sie sagt, sie hatte halt Vorbilder, es gab wenig Vorbilder, aber solche Vorbilder wie die Pilotin Ellie Beinhorn oder aber auch die Automobilpionierin Bertha Benz, die müssen wir echt in unsere nächsten Podcasts mal reinpacken. Sie sagt, der Feminismus hat seine Wurzeln für sie im Krieg. Ne? Der Vater war Generalmajor Hans Gutzeit, war an der Front wie fast alle Männer. Und die Frauen mit den Kindern waren dem Hunger ausgesetzt, den Hamburger Bombennächten und mussten sich ja alle komplett alleine helfen. Und kein Vater, sagt sie, schützt sie, wenn sie mit ihren Schwestern im Graben lag und die Flieger angriffen. Kein Mann half, wenn die Mädchen zusammen Kohle gestohlen haben. haben und von fahrenden Zügen heruntersprang und kein Mann half, wenn sie die Steine klopften. Ne? Das war ja ein Soll für jeden, weil dafür gab es ja damals Lebensmittelkarten. Und Frauen schaffen, wie Männer schaffen, und das war die Erfahrung von damals ja gewesen.
Aber Trümmerfrauen dann ja auch gleichermaßen. Klar, die Abstinenz des Vaters einerseits, wenn er aus dem Krieg zurückkam, war er traumatisiert und hat sich auch der Familie entzogen. Ja. Oder er ist einfach gefallen und dann war dann kein Vater da, ne? Und dann die Frauen, die das
und sie nennt, aufbauen sie mussten. Sagt dann auch noch, eine Bekannte von ihr war im Krieg Straßenbahnschaffnerin eigentlich gewesen. Vor dem Krieg, dann im Krieg war sie Fahrerin, weil es gab ja keinen anderen, also die Männer waren ja weg. Und die Schaffnerin musste fahren und der Zug durfte nicht entgleisen. Und sie hat halt, Peschel Gutzeit lernte halt, ja, wir können das, ne? Und dann kamen aber die Soldaten wieder, die noch lebten, und sie musste dann wieder Karten kontrollieren. Mhm. So, und das fand damals Peschel Gutzeit total crazy. Also gibt's auch gar nicht. Ich habe mir so ihre Liste der Mitgliedschaften angeguckt. Kuratorium, Deutsche Liga für das Kind seit 76, Ehrenpräsidentin, Deutscher Anwaltverein, Förderverein Zukunft, Konzerthaus Berlin, Deutscher Juristentag, Deutscher Familiengerichtstag, Deutscher Juristenbund, Deutscher Kinderschutzbund, Übersee Club Hamburg, Verein Berliner Kaufleute und Industrieller, Berlin Capital Club, Expertenkommission Familie der Bertelsmann Stiftung von Frau Lismon gegründet. Lismon fällt mir auch gerade noch ein. Auszeichnung Bundesverdienstkreuz, erste Klasse. Der im Oktober 2006 wurde übrigens hierfür, das habe ich noch mal gegoogelt, vom Bundespräsident Horst Köhler eine Quotenregelung für Frauen von mindestens 30% eingeführt.
Ach Gott, der Köhler, stimmt, da war noch was.
Ja, Stadtälteste von Berlin, das ist das sind Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um Berlin verdient gemacht haben. Das ist so eine Ehrenbezeichnung, Stadtältester von Berlin. Und ja, die ist schon, sie promovierte ja auch zu dem Thema das Recht zum Umgang mit den eigenen Kindern und ist seit Jahrzehnten ausgewiesene Expertin im gesamten Kindschaftsrecht und macht auch teilweise noch Pro Bono Fälle, weil sie halt sagt, Mensch, ich habe so viel auf dem Kasten und wenn Leute sich das nicht leisten können, ich es aber weiß, ja, dann mache ich es ja trotzdem. Mhm. Und sie setzt sich übrigens auch dafür ein, dass sie will, dass Kinder auch wählen gehen dürfen. Auf jeden Fall von 1991 bis 2001 war sie dann Justizsenatorin, zunächst in Hamburg, dann in Berlin und dann wieder in Hamburg und seit 2002 arbeitet sie als Anwältin in Berlin, zuletzt in der Sozietät Kergel de Messier und Partner. Und am 1.4.2019, ganz frisch, gründete sie die Fachkanzlei für Familien- und Erbrecht Peschel Gutzeit und Fahrenbach, so schreibt sie auf ihrer Homepage, in wunderschönen Räumen direkt am Kurfürstendamm mit Blick über die Stadt.
Ich habe sie irgendwie vor Augen, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so eine Frau wie auch, wie ich so Nancy Wake gerade vor Augen habe, warum auch immer, wie sie ihren Gin schlürft in dieser Hotelbar und sie sitzt da so in ihrer Kanzlei, wahrscheinlich raucht sie auch noch mit ihren paar 80, ne?
Das weiß ich nicht, auf jeden Fall sieht sie sehr gepflegt aus.
Okay, ne, dann wird sie wahrscheinlich nicht rauchen, aber ja, auf jeden Fall eine wirklich, also ich bin sprachlos, aber ich bin häufig sprachlos, toll, wenn du mir Frauen vorstellst.
Ich wünsche mir ja, dass man also zum Abschluss noch, dass man das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend umändert, weil ich finde, eigentlich fehlen nur noch die Ausländer und Behinderten. Dann ist auch klar, dass der weiße Mann immer noch sehr dominant ist.
Ich finde, wir sollten Sophie Passmann mal einladen. Vielleicht würde die da auch, aber wir sind uns ja dann alle einig, das ist ja dann fast ein bisschen langweilig. Der alte Weiße, also die hat ja das Buch geschrieben, Alte Weiße Männer. Und sehr, sehr unterhaltsam und sehr charmant mit Männern gesprochen, die nicht unbedingt alt sind, aber auf jeden Fall weiß und da sich sehr amüsant mit denen unterhalten. Klingt so locker flockig, war es nicht immer, aber ja.
Also was mir in dieser Frau einfach besonders gut gefällt, ist, dass sie mit den Männern in so ein Sparring geht, ne? So vom Boxen abgeleitet, aber irgendwie liebevoll.
So ein Sparringspartner ist eigentlich auch eher positiv konnotiert.
Total,
ne?
Komplett.
Dass man da das Gefühl hat, eher man probt so miteinander, genau, man reibt sich so ein bisschen aneinander ab, aber im positiven Sinne und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, finde ich. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem guten Schlusswort? Wir haben jetzt sehr lange gesprochen, aber ich fand, die Frau hat auch so viel Emotionen uns allen hier hervorgebracht.
Extrem.
Bei deine Geschichten, meine Geschichten, Juliens Geschichten, die ihr jetzt leider nicht gehört habt da draußen, aber die für uns auch nochmal sehr erkenntnisreich waren. Insofern, ja. Was gibt es zu sagen, außer
es ist echt ein Thema, das uns bewegt.
Genau, achtet mal darauf, in welchen Situationen ihr euch als Frau fühlt und
ja.
Oder fragt mal eure Freunde, männlichen Freunde und Väter und so, wann sie das Gefühl haben, dass sie als sich als Männer fühlen. Ganz, ganz, ganz tolle Frau. Ich
Hammer,
bin froh,
oder?
Dass sie uns vorgeschlagen wurde aus zwei Richtungen.
Ja.
Und ich finde es auch toll, dass es eine Frau ist, von der wir jetzt noch nichts wussten. Das nächste Mal, Michelle Obama ist so naheliegend und trotzdem gibt es auch bei der so tolle Dinge, die man erzählen kann, die einen überraschen vielleicht und die auch eine kleine Wandlung vorgenommen hat. Eine auch beeindruckende Frau, die auch nette Anekdoten zu erzählen hatte, auch in ihrer Biografie. Aber ja, vieles davon kennt man schon. Insofern finde ich es toll, dass wir eine Frau wie Lore, ich nenne sie mal Lore, weil
ich auch
den ganzen Namen, der fällt mir schwer.
Lore Maria Peschel Gutzeit.
Peschel
kann ich aber
Gutzeit.
Auch nur sagen, weil ich es gerade nochmal vor mir stehen habe. Mhm. Also liebe Katharina, lieber Barisch, ganz, ganz herzlichen Dank.
Auch von
richtig
mir.
Richtig cool.
Genau. Super.
Ja, ich habe ein neues Vorbild.
Ja, die ist toll.
Ja.
Und die Biografie durchaus mal lesenswert.
Lesenswert, genau.
Lesenswert.
Absolut. Und ja, sie ist immer noch tätig hier in Berlin.
Super.
Mit ihrer neu gegründeten Anwaltskanzlei.
In zauberhaften Räumlichkeiten. Nee, in
Kurfürstendamm.
Licht durchflutet. Nee, was hat sie für ein Adjektiv benutzt?
Ja. Jetzt muss ich da irgendwie wieder hinscrollen. Ja,
in wunderschönen Räumlichkeiten.
Mammut.
Egal, es war auf jeden Fall ein...
Eine tolle Frau.
Ja.
Und eine beeindruckende, die wirklich alles, sie hat irgendwie, ich glaube 1988 ist sie in die SPD dann eingetreten, weil sie dann jetzt alle ihre Karriere-Steps erreicht hatte, die sie erreichen konnte und niemand ihr sagen konnte, ja aufgrund der SPD hast du diesen Platz jetzt bekommen, sondern sie sagt, nee, ich habe erstmal meine Karriere gemacht und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt kann ich dann auch der SPD beitreten.
Super. Die Frau habe ich ja schon erzählt, von der ich das nächste Mal berichten werde oder euch allen. Michelle Obama wird es sein, die First Lady, the first lady with of color sozusagen. Und ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, dir
cool.
das mal vorstellen zu können. Mit vermutlich weniger Überraschung, aber nichtsdestotrotz auch eine starke Frau. Vielen Dank, liebe Kim. Und danke euch allen da draußen und Julien, dir natürlich besonders,
glaub,
fürs Zuhören, mitdiskutieren und
ja,
genau.
Richtig cool.
Ja,
das hat Spaß
auch.
Gemacht. Das ist auch unsere längste Podcast-Folge, glaube ich.
Ever,
oh,
ever,
oh,
ever,
oh.
ever. Genau.
Schande über unser Haupt.
Alles klar.
Okay.
Ihr Lieben, macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.